Mit der Pressefreiheit sieht es in der Bundesrepublik nicht gerade rosig aus, um es mal höflich zu sagen. Wer es wagt, der Regierung ein bisschen zu kritisch auf die Füße zu treten, sollte sich besser einen schicken Bademantel zulegen. Schließlich stehen neuerdings morgens zwischen 5 und 6 die freundlichen Herren von der Spezialeinheit vor der Tür, um das Wohnzimmer mal gründlich auf den Kopf zu stellen. Ziel? Weniger die armen Besuchten in Panik zu versetzen, sondern vielmehr die neugierigen Nachbarn, die später tuscheln. Halt bloß die Klappe, du aufmüpfiger Bürger, mit oder ohne Presseausweis. In solchen Momenten heißt das Motto Unerschrockenheit, Baby. Ein Staat, der seinen Bürgern derart misstraut, schlittert ruckzuck in den Totalitarismus. Und genau davor sollte eine freie Presse eigentlich schützen, oder? Wir von Apolut nehmen diese Mission ernst und geben regierungskritischen Stimmen jetzt erst recht eine Bühne. Dass uns dafür schon mehrfach das Konto gekündigt wurde, na, das ist doch fast ein Ritterschlag. Es zeigt, unsere Arbeit sticht ganz oben. Und die Mächtigen würden uns am liebsten mit einer Extraportion Bürokratie in die Knie zwingen. An dieser Stelle ein dickes, leicht spöttisches Dankeschön an alle, die unser Programm als zwangsverpflichtete Kontrolleure verfolgen müssen. Und natürlich an jene, die das freiwillig tun und uns obendrein mit ein paar Kröten unter die Arme greifen. Ohne euch könnten wir nicht tun, was wir tun, kritische Stimmen zu Wort kommen lassen und den Debattenraum so breit halten, dass es der zweiten Garde des politischen Personals ordentlich auf die Nerven geht. Das nervt die bestimmt, aber wir nehmen es nicht persönlich, gehört zum Jobprofil des Journalisten, oder? Wer diese Art von Presse liebt, die nicht kuscht, unterstützt uns am nachhaltigsten mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Spende. Seit ein paar Wochen über eine schicke neue Kontonummer. Und noch ein freches Danke an alle, die schon so fix darauf angesprungen sind. Ihr seid die wahren Rebellen. By the way, der Enkel und sein Opa träumen von Frieden in Europa, während andere lieber Kriegsspielchen üben. Wir von Apolut pfeifen auf jede Form von Kriegstüchtigkeit. Deutschland soll friedensfähig bleiben, basta. Eines ist klar. Das wird ein Marathon, aber mit euch im Rücken rocken wir das. Und nicht vergessen, ein freches Lächeln in diesen Zeiten zeigt den Machthabern die Zähne und macht nebenbei Laune. Immer mehr Menschen fordern mehr Demokratie und die werden wir erstreiten. Eine freie Presse ist dann nicht nur Beiwerk, sondern der Star der Show. Danke für eure Treue.
Apolut. Gendergerechtigkeit in der Mathematik. Wie habe ich mir das vorzustellen? Sind da jetzt Studierende, die auch Multiplizierende und Addierende sind? Es gibt einen Mathematikprofessor, Professor Dr. Bernhard Krötz, der hat die Faxen dicke. Er spricht nur noch von Präsidierenden, die das Ganze zu verantworten haben. Und mit diesem sehr seltsamen und grotesken Thema werden wir uns in der nächsten Stunde beschäftigen.
Im Gespräch.
Bei Upload im Gespräch jetzt der Mathematiker Professor Dr. Bernhard Krötz. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Herr Fiedler. Danke für die Einladung.
Ja, die Einladung ist in einem kurzen Zeitraum erfolgt, weil wir ein Thema haben, was einfach zu wichtig ist, als dass ich das vorbeilaufen lassen könnte. Es geht um Gendergerechtigkeit in der Mathematik. Wie habe ich mir das vorzustellen? Also müssen jetzt die Zahlen alle mit allen Geschlechtern vorkommen und auch die diversen Geschlechter und also, oder was ist da los?
Gut, bevor wir diese Frage genauer beantworten wollen, wollen wir vielleicht uns erstmal den Aufhänger angucken oder so, weshalb wir heute überhaupt reden. Das ist also diese Stellenausschreibung von der Hochschule Bielefeld. Also genau, es ist die Fachhochschule Bielefeld. Sie nennt sich jetzt ganz vornehm, also University of Applied Sciences and Arts. Ja, also und da wurde also eine Stellenausschreibung annonciert. W2-Professur Gendergerechtigkeit in der angewandten Mathematik. Das soll jetzt also fest verankert werden, ja, also im Curriculum. Was wir uns darüber vorzustellen haben, dazu gleich. Ich möchte vielleicht jetzt auch mal ein bisschen für die Zuschauer, gerade die Jüngeren, die sich vielleicht für ein Studium interessieren, auf etwas hinweisen. Und zwar, in jeder dieser Stellenausschreibungen hat man so eine Kurzvorstellung der Uni, ja, also wie sie sich also in der selbst sieht. Und da lesen wir, ich zitiere, die Hochschule Bielefeld, HSBI, HS für Hochschule, BI Bielefeld, mit ihren über 10.000 Studierenden steht für höchste Standards in Lehre, Forschung und Wissenstransfer. Diese FH steht also für höchste Standards. Das ist nicht nur ein Euphemismus, also beschönigend, sondern eine Inversion. Also genau das Gegenteil ist der Fall.
Und wieso denn das?
Ja, das werden wir gleich sehen. Also wenn wir uns diese Stellenausschreibung also ein bisschen genauer angucken. Es ist auch so, also ich bin lokalisiert in Paderborn, das ist Ostwestfalen-Lippe. Die beiden großen Zentren sind Bielefeld und eben Paderborn. Das heißt also, ich bin durchaus ein bisschen vertraut mit dieser FH in Bielefeld, kenne Leute, die dort studiert haben. Also,
das ist in direkter Nachbarschaft, ne? Das
ist direkter also Nachbarschaft, ja.
Ein Steinwurf und ein Pferd, könnte man sagen.
50 Kilometer in etwa, ja. Und das ist eine große Rivalität, diese beiden Städte, also in diesem Zonenrand von Nordrhein-Westfalen, also genannt OWL, Ostwestfalen-Lippe. Ja, also da wurde also diese Stelle ausgeschrieben und das steht dann hier in der Stellenbeschreibung. Sie lehren und forschen im Bereich der Gendergerechtigkeit in der angewandten Mathematik. Also es wird so getan, als ob das hier ein etabliertes Forschungsgebiet wäre, also die Gendergerechtigkeit in der angewandten Mathematik. Jeder weiß, was das sein soll. Anscheinend nicht, so wie ich Ihre Frage auch verstanden habe. Und letztendlich geht es jetzt hier um eine 0815-Professur für eine FH, also ein bisschen Data Science, ein bisschen KI, ein bisschen diskrete Simulation und Optimierung. Man muss das Tagesgeschäft ableisten, die Grundlagenvorlesung auch für andere Fächer. Aber es wird interessant, also was erwartet wird. Und da lesen wir, also das bringen Sie mit. Umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung und Anwendung von Methoden in Industrie und Wirtschaft in Bezug zur Thematik Gendergerechtigkeit zeichnen Sie aus. Das heißt, das ist eine FH-Professur, das heißt, Sie müssen 5 Jahre vorher in der freien Wirtschaft gearbeitet haben. Ja? Das ist die Qualifikation. Und also Sie sollen hier also Methoden in Industrie und Wirtschaft mit Bezug zur Gendergerechtigkeit, ja, das sollen Sie in den letzten 5 Jahren gemacht haben, das zeichnen Sie aus. Wie viele Leute gibt es denn, die das gemacht haben? Und ist das jetzt in der Wirtschaft wirklich so gefragt?
Das wäre jetzt meine erste Frage gewesen. Also welches Unternehmen möchte denn jemanden haben, der sich im Unternehmen für Gendergerechtigkeit einsetzt? Also wenn ich mir jetzt so Siemens oder AEG da vorstelle oder andere Unternehmen, wo vielleicht in etwas höhere Mathematik nötig ist, fehlt mir die Fantasie, wo so jemand Platz finden könnte.
Und doch, diese Bereiche sind kontinuierlich geschaffen worden, ja, auch in den großen Unternehmen. Audi hatte zum Beispiel das, also ich kenne da eine, die eine Diversity Managerin ist. Das gibt es durchaus, aber gerade jetzt zum Beispiel bei Audi, da wurde diese Abteilung jetzt geschlossen oder reduziert. Auch die großen Firmen, also im Silicon Valley oder so, also nehmen Abstand davon, diese Diversity und Gender. Letztendlich geht es darum, also die Abkürzung dafür, also ist DEI, also D für Diversity, I für Equity oder Egality, also Gleichheit, und dann I ist, was ist Identity? Inclusion, excuse me, also Inclusion, also Inklusion, dass man also eben unterrepräsentierte Gruppen, ja, also die Benachteiligung aufheben möchte, und letztendlich egalitäre Standards durchsetzen möchte. Also es ist letztendlich die Idee, also wir sind alle gleich, wir sind alle gleich begabt und die Unterschiede hängen also letztendlich nur an der Erziehung, ja, und dem möchte man entgegentreten, also für eine gerechtere Welt. Also das ist ein bisschen so die Philosophie, die dahinter steckt, und das wurde eben auch...
Ich hake mal ein, genau an der Stelle. Ist es denn so? Also ist es so in der Mathematik, weil wir sind ja jetzt genau in Ihrem Fach, beobachten Sie, dass alle Geschlechter gleichermaßen, ich als Biologe gehe ja immer von dem biologischen Geschlecht aus, also gibt es denn Männer und Frauen gleichermaßen, die gleichen Leistungen zeigen? Oder gibt es da Unterschiede?
Naja, also als Biologe wissen Sie ja, also Sie kennen ja die Glockenkurven der Kognitivität oder der IQ-Kurven, also ich nenne sie lieber gerne die
Gaussische Normalverteilung.
Die Gaussische normale Verteilung, ja, die ist kalibriert bei 100, also IQ 100, und wenn Sie das dann angucken, und das ist verbrieft, ja, also auch von den Biologen, also sind die Verteilungen unterschiedlich. Das heißt also, in der Mitte ist die Kurve der Frauen deutlich höher. Das heißt, die Frauen sind in der Regel vernünftiger, ausgewogener. Und wenn sie dann in die Spitze gehen, also 130, also IQ von 130 und mehr, ja, oder IQ 70 und drunter, also schwachsinnig oder so, da sind Männer überrepräsentiert. Also, IQ ab 130 haben sie zwei von drei Personen sind Männer, ja, und ab 140 ist es dann noch schlimmer oder so, also dann sind es ungefähr vier von fünf sind Männer. Also wenn es ins Geniale geht, sind Männer deutlich überrepräsentiert, aber auch, also wenn es ins Idiotische geht, sind wir als Männer auch überrepräsentiert. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Ich habe mich da auch vor kurzem nochmal mit meiner Kollegin Elsbeth Stern, also an der ETH in Zürich unterhalten, und die hat mir genau das ist eine Intelligenzforscherin, eben nochmal bestätigt. Ja, also es ist einfach, also in diesen Bereichen, also wenn es ins Geniale geht, da gibt es einfach deutlich mehr Männer. Und das heißt, diese Überrepräsentierung, also wenn wir davon ausgehen wollen, ja, also wir reden jetzt hier von Professoren an Universitäten und Hochschulen, dann sollten die eigentlich zu dieser Bevölkerungsgruppe gehören, also zu den kognitiv Besten, weil sie sollen ja die anderen auch ausbilden. Die müssen auch Vorbildfunktion sein und zumindest mal diese Intelligenz aufbringen. Davon sind wir ja schon weit entfernt. Und ja, klar, ich meine, es gab hier, das heißt nicht, dass es in den Bereichen keine Frauen gibt. Also Emmy Noether war, diese Mathematikerin, einfach eine unglaubliche Frau, ja, also ein Paar fast mit jedem Mann, ja, also da brauchen wir gar nicht reden. Aber es ist eben, also sind eben deutlich weniger. Und das versucht man jetzt auf die Seite zu reden, ja, also das wären einfach, wie nennen Sie das, Stereotype, ja, also wir hätten da Stereotype, ja, die hier aufgebrochen werden müssten, ja, also dass da Frauen irgendwie weniger interessiert oder weniger begabt sind. Nein, das ist nicht
also
so.
Also das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass die Frauen im Wesentlichen im Mittelfeld stark repräsentiert sind, aber in dem Leistungsträgerfeld, also was dann die Hochbegabten sind, sind ja die Männer überrepräsentiert.
Absolut, ja.
Wie habe ich das jetzt zu verstehen? Wenn jetzt eine Stelle für Gendergerechtigkeit geschaffen wird, dann kann das doch nur so laufen, dass die Anzahl der Männer reduziert wird in dem Fach Mathematik. Und das, also ich nehme ja nicht an, dass sie die mit dem IQ 70 dann jetzt so ohnehin an der Uni nicht haben. Das heißt also, die mit dem höheren IQ werden reduziert und stattdessen werden durchschnittlich begabte Frauen weiter in das Fach reingezogen. Oder wie ist das so verstehen?
Ich glaube, auf der Basis dieser Stellenausschreibung können wir jetzt also das, was Sie ansprechen, dann nicht diskutieren. Also was schon seit langem der Fall ist, dass Frauen schon über 30 Jahre lang oder so, die nur halbwegs qualifiziert sind, ja, also für eine Professur, ja, mit Handkuss genommen worden sind, ja, an den Universitäten, also sie hatten es deutlich leichter, ist heute auch noch so. Es wird halt irgendwie gesagt, ja, also die Männer würden die Frauen diskriminieren. Das stimmt überhaupt nicht. Also bei gleicher Leistung sind die immer genommen worden. Man war da sogar viel nachsichtiger. Also das stimmt alles nicht. Und ja, also es ist, wenn Sie heute ein junger, sehr begabter Mann sind, ja, und gehen in die Wissenschaft oder gerade in die Mathematik, das haben sie nahezu keine Chancen mehr. Ja, also es ist aussichtslos. Ja, und das hat aber natürlich auch noch andere Gründe. Das ist nicht nur wegen dieser Gender-Sache, sondern dass die Stellen in den Wissenschaften natürlich dann verschoben werden in andere Bereiche, wie zum Beispiel also Didaktik, die ganz groß sind. Ja, an der Uni in Köln haben sie 8 Didaktikprofessoren, auch in Paderborn, eine Uni, die nur ein Drittel so groß ist, haben sie 8 Didaktikprofessoren, 50 Stellen für Didaktik, da werden dann solche Dinge wie Ethik in der Mathematik oder Nachhaltigkeit in der Mathematik beforscht. Es sind sehr seltsame Dinge. Ja,
also Ethik in der Mathematik, also wenn ich jetzt eine Matheaufgabe löse und dann könnte die gegen die Ethik verstoßen, oder wie habe ich das zu verstehen?
Das sind dann teilweise hanebüchene Publikationen, also man schreibt dann also eine relativ einfache Formel auf für die Neutronenabsorption, nennt es dann die Atombombenformel. Ja, natürlich können Sie mit dieser Formel keine Atombombe bauen. Ja, und fängt dann an, also illusorische Debatten zu führen oder so, also wie man mit dieser Formel umzugehen hätte. Ja, also ob man das unterrichten dürfte, etc. pp. Es sind alles solche Dinge, die, das kann man sich gar nicht vorstellen, was die sich alles aus den Fingern ziehen. Ja, das.
Also das ist interessant, weil jetzt ich gehe noch mal auf die Stellenanzeige zurück, ja, von der Universität Bielefeld, und da steht dann: Darüber hinaus setzen Sie Diversity und Gender-Kompetenz gezielt in Lehre und Forschung ein. Sie stellen sich gern der studentischen Veranstaltungskritik. Wie habe ich mir denn jetzt Diversity und Gender-Kompetenz vorzustellen in Mathematik?
Ja, also was, um was es da letztendlich geht, also was sie wollen, ist, dass sie, es ist so konstruiert, also man muss vielleicht noch ein bisschen weiter ausgreifen, also um diese Stelle einzurichten, haben sie Geld bekommen, ja, also 450.000 Euro vom Land NRW, damit ist das bezuschusst worden. Ja, also ich glaube, dass sie das gar nicht so freiwillig genommen haben. Ne? Das heißt also, die Anschubfinanzierung, also 450.000, das sind fast 5 Jahre für so eine Stelle, ja, wurde vom Land übernommen. Ja? Und dann wurde das eben mal groß gefeiert. Also die, ich nenne sie mal Präsidierende, ja, weil der Universität oder dieser Hochschule. Ja, sie reden ja auch von Studierenden, also sind sie letztendlich auch die Präsidierenden. Es soll ihnen mal klar sein oder so, also welche Konnotation die Verwendung des Partizip-Perfekts eigentlich hat. Ja, also man gibt vor, etwas zu tun, und diese Konnotation ist ganz klar. Ja, und also man simuliert, ja, also die Präsidentenschaft, und dann wurde das eben also hier als großer Erfolg gefeiert. Ja, also es ist politisch gewollt, dass das, was die sich eben ausdenken, ja, also dass wir eben DEI, also in alle Bereiche der Gesellschaft tragen, das sehen sie auch an einer feministischen Außenpolitik oder einer feministischen Entwicklungspolitik, die jetzt eben auch weitergeführt wird, also wo man müde belächelt wird aus dem Ausland, ja, also um es nochmal vornehm auszudrücken, also das sind diese Bestrebungen. Wie sich das dann, was sie dann wollen, sie sagen, ja, also das ist ja letztendlich eine Professur für Data und KI, ja, die Algorithmen, die sind vielleicht also da unfair, ja, und die führen dann eben zu dem, was wir da gerade gesagt haben, zu Stereotypen, und diese Professur an dieser FH, also soll eben das dann beforschen, damit also die Algorithmen, also so eine KI, also gegen diese Stereotype sind. Ja, und dass eben also auch diese sogenannten MINT-Fächer, also die mathematikaffinen Fächer, für Frauen attraktiver werden. Jetzt halten Sie sich fest. Also wir reden jetzt hier von einer FH-Professur. Ja, das sind eh nicht die allerhellsten, die FH-Professoren. Ja, und jetzt kommt dann diese FH-Professur, und die wird dann also jetzt hier in diese KI eingreifen und die Algorithmen ändern und so weiter. Ja, ist schon ein bisschen illusorisch, ja. Also, da passiert überhaupt nichts. Was da wahrscheinlich der Fall ist, also, sie haben nahezu null Leute, die auf dieses Stellenprofil, ja, irgendwie überhaupt nur zutreffen, vielleicht vage irgendetwas. Ja, und sie müssen diese Erfahrungen mitbringen, und sie sollen auch bereits Erfahrung in der Einwerbung von Drittmitteln haben. Es ist ganz interessant, wie das formuliert wird. Also nochmal, sie haben bereits Erfahrungen in der Einwerbung von Drittmitteln. Das heißt nicht, sie haben Drittmittel erworben. Es reicht schon, also wenn sie Erfahrungen haben, das heißt, dass sie sich irgendwo mal beworben haben für Drittmittel, auch wenn es abgelehnt worden ist, in diesen Bereichen. Aber es gibt bereits gewisse Töpfe, wo man also diesen Leuten ab und zu mal 10, 20, 50.000 Euro mal gibt. Ja, und wenn sie das vorweisen können, dann haben sie mehr oder weniger diese Stelle schon in der Tasche. Mhm. Denn das heißt also hier in dieser
Drittmitteleinwerbende, ja?
Also Drittmitteleinwerbende. Ja, das heißt, wieder, also aus der Politik werden dann kleine Preise, Töpfe, es kommt auch aus den Stiftungen, in die Telekom-Stiftung, also war ganz groß, also in der Infiltrierung, gerade in der Mathematik, also zuständig, also in der Didaktik der Mathematik. Haben die also hier auch eine Blutspur hinterlassen, das muss man einfach mal so sagen. Also das ist so an den Unis, ja, also Drittmittel, das wird irgendwie ganz hoch bewertet, ja, also wenn das einer vorweisen kann, dann wird das also in einer Berufungskommission als sehr, sehr positiv gesehen, also unhinterfragt, von wem diese Drittmittel kommen, egal was, also da steht etwas eben, liegt etwas auf dem Tisch, ja, und das können sie gar nicht mehr wegdiskutieren. Und dann ist es so, also diese Stellenausschreibung, also angenommen, Sie haben jetzt hier einen Kandidaten, der vielleicht als Mathematiker, ja, in der Diversity und Equity Gruppe bei einem großen Konzern mal gearbeitet hat, vielleicht irgendwie mal einen komischen Aufsatz geschrieben hat für irgendeine Konferenz, ja, also da ein bisschen Statistik herumgemacht hat, vielleicht nochmal 30.000 oder 40.000 Euro irgendwo bekommen hat von einer Stiftung oder vielleicht so einem kleinen Topf, ja, dann sind sie hier qualifiziert, ja. Und wenn sie das nicht mitbringen, ja, selbst wenn alles andere sehr gut ist oder so, sind sie weg, ja. Also, weil das ist, sie haben die formalen Voraussetzungen nicht, also für diese Stelle. Das sind Ausschlusskriterien, das ist eiskalt.
Gucken wir mal von oben drauf. Wir haben beim letzten Mal haben wir uns über mangelnde Qualifikation von Schulabgängern unterhalten, die dann unter anderem auch in den Fachbereich Mathematik kommen, also Naturwissenschaften allgemein. Und Sie hatten ja ganz richtig festgestellt, dass die Schulen es nicht mehr in der Lage sind, mehr die Schüler entsprechend auf ein Hochschulstudium vorzubereiten. Und das heißt also, den Schülern fehlen Grundlagen in der Mathematik. Sie können bestimmte Aufgaben nicht, die sie eigentlich können müssten. Und das, was Sie jetzt beschreiben, ist doch eigentlich der Status quo, dass mit Schaffung solcher Stellen, die ja eigentlich Nonsensstellen sind, dass der Hochschulbereich so beeinflusst wird, dass er selber nicht mehr in der Lage ist, am Ende Absolventen hervorzubringen, die in der Wirtschaft oder sonst wo Fuß fassen können, weil das, was sie gelernt haben, nicht ausreichend ist für große Firmen, Maschinenbaufirmen oder für irgendwelche anderen Firmen, die dringend gute Mathematiker benötigen.
Das ist richtig, ja. Und das heißt, sie nehmen, also das, was man eigentlich jetzt hier gebraucht hätte, wäre ein ordentlicher Statistiker, der Erfahrungen hat in Data Science, ein guter Optimierer ist, das ist das, was man an den Fachhochschulen braucht, einen sehr guten Abschluss in Mathematik hat, ja, also um das geht es letztendlich, also, weil der muss ja das auch an die Studenten weitervermitteln, ja. Das, was man jetzt da bekommen wird, sind in der Regel, ich möchte das nicht ausschließen, könnte ja sein, aber ich meine, ein ernsthafter Mensch interessiert sich nicht für solche Dinge. Und das haben sie schon seit langem. Also die Industrie, auch die großen Stiftungen fingern in die Universitäten rein. Sie geben enorme Gelder, also das sind Banken und Versicherungen, damit man Lehrstühle umbenennt oder umstrukturiert. Also das hat es gegeben in der Mathematik. Da wurden dann Lehrstühle für die Stochastik, also der Wahrscheinlichkeitstheorie, dann eben umgewidmet für Lehrstühle für die Versicherungsmathematik oder die Finanzmathematik, ja, weil das eben die großen Banken und Versicherungen haben wollten. Ich glaube, das waren 2x5 Millionen. Das war irgendwo in Berlin. Ich glaube, die Deutsche Bank war mit dabei, aber ich hoffe, dass meine Erinnerung jetzt hier nicht zu brüchig ist. Und was die Industrie natürlich möchte, ist, dass die Ausbildungskosten oder dass diese Ausbildung, das, was sie eigentlich machen sollten, also in einer Aktuarausbildung oder in ihren Bereichen, also von der Gesellschaft übernommen wird. Dann kann man natürlich sagen, das ist ein berechtigtes Anliegen einerseits. Und ich glaube, das wird auch also von doch einem erheblichen Teil der Gesellschaft geteilt. Meine Meinung ist das nicht. Ich denke oder so, also was unterrichtet wird an den Universitäten, also sollte dort ausgehandelt werden, also von uns eigentlich, ja. Und was dann in der Regel passiert, sie bekommen dann einen Spezialisten in der Finanzmathematik oder in der Versicherungsmathematik, der vielleicht dann auch da mal gearbeitet hat. Aber das Tagesgeschäft schaut ja anders aus, ja. Sie müssen ja die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie dann lesen, ja, mit Maßtheorie etc. pp. Und dann haben die Leute oftmals enorme Schwierigkeiten. Das heißt, sie kommen an die Uni und die haben vielleicht eine Vorlesung, die sie halten können, ja, mehr aber nicht. Und sie haben die Breite gar nicht, weil sie das Fach also eigentlich gar nicht vertreten können. Das hat man dann schön. Also man hat dann also einen Spezialisten, der dann da ist, ja, in einem Gebiet, wo man auch nicht weiß, wie lange das aktuell ist, ja. Aber Hauptsache, man hat das etabliert. Es ist letztendlich kaum noch da, also in der angewandten Mathematik, dass wir echte Scholars haben. Das heißt, Leute, die das ganze Gebiet wirklich überblicken oder in weiten Teilen überblicken und dann neue Entwicklungen aufnehmen können, da mal ein Seminar machen. Jetzt ist momentan Kryptographie in Verschlüsselung, dann machen wir das, ja. Dann ist dieses oder jenes in, dann besprechen wir das. Das ist eigentlich das, was ich mir wünschen würde. Aber so ist der momentane Wissenschaftsbetrieb überhaupt nicht ausgerichtet. Ja, der ist eher darauf ausgerichtet, dass sie sich spezialisieren auf irgendeinem Gebiet, ja, also da irgendwelche Erfolge zeigen, möglichst auch Drittmittel vorweisen können und dann bekommen sie den Einstieg in die Universität. Und
Ich hake da mal ein.
Ja, bitte.
Jetzt haben Sie ja gesagt, die Uni Bielefeld will das vielleicht gar nicht.
Die FH.
Die FH Bielefeld, also genau, die sich ja Universität Bielefeld jetzt da nennt. Ne? Die will das vielleicht gar nicht. Da ist also ein Einfluss der Politik auf die Universität und ein Einfluss von verschiedenen Stiftungen und der Industrie auf die Hochschule.
Ja.
Jetzt ist die Frage, in welcher Form ist denn dieser Einfluss da? Also kommen diese Stellen, die jetzt da geschaffen werden, für Gendergerechtigkeit oder was auch immer, sind die zusätzlich an der Uni oder werden da Posten für eingespart an anderer Stelle?
Nein, das sind in der Regel Umwidmungen. Ja, also der
das heißt, da werden andere Posten für eingespart?
Natürlich. Also das war jetzt letztendlich eine Professur für Optimierung, also die da umgewidmet worden ist, also wenn sie nicht neu geschaffen okay. worden ist.
Das heißt, die Uni beraubt sich selber ihrer eigentlichen Lehrpersonalgrundlage, die sie eigentlich braucht, um die Studenten entsprechend auszubilden. Stattdessen werden solche Nonsensfächer eingeführt.
Ja, so kann man das sehen. Ja.
Wie passiert das? Das heißt also, Sie sagen, der Staat gibt da ganz viel Geld rein. Wie viel war das?
Das war in dem Fall sehr wenig, also vergleichsweise wenig, eine 500.000.
Lange reicht das, wenn man so einen Posten finanzieren will?
So eine B2-Professur, die wird, das kann man, können Sie ja nachgucken, also die Besoldungsrichtlinien sind ja relativ klar. Also ich würde mal sagen, das reicht für 5 Jahre. Ja.
Okay, also das heißt, und nach 5 Jahren, die wird ja, die Person, die da darauf angestellt ist, wird ja länger da sein.
Natürlich.
Das heißt, nach 5 Jahren muss die Universität diesen Posten selber tragen.
Ja.
Und dafür werden dann andere Stellen eingespart.
Nee, vielleicht hat es diese Stelle schon gegeben, ich weiß es nicht. Also manchmal also werden auch Stellen neu geschaffen, aber in der Regel ist es so, also dass die Anzahl der Professoren an einer Universität, die schwankt nicht so sehr. Also die haben so 200 Professoren, was sie haben, oder 220, ja, die ist festgelegt. Die können sie nicht einfach vergrößern, ja. Außer sie bekommen permanent mehr Mittel. Das wird aber in dem Fall nicht der Fall gewesen sein. Also ich kann jetzt hier nur ein bisschen ins Blaue hinein spekulieren, also in diesem speziellen Fall. Aber ich will Ihnen ein anderes Beispiel geben. Also ich habe mich vor kurzem mit jemandem unterhalten, das ist ein Professor, angesehener Professor für KI. Ja, der ist momentan in der Begutachtung von Großprojekten, ja, in Nordrhein-Westfalen. Also das haben
Sie. Es geht um künstliche Intelligenz,
ja. Ja. Haben Sie ja mitbekommen, Europäische Union, ja, also Frau von der Leyen, 500 Milliarden europaweit wollen wir also in dieses Gebiet investieren. Es ist, kann man drüber streiten, aber das ist das Mandat der Politik, das Recht hat sie, also hier bestimmte Zeitlinien oder auch da herauszuarbeiten und da also Geld zu investieren. Das ist viel Geld und das ist natürlich dann auch in Deutschland und in Ländern und da wird jetzt viel, viel Geld ausgekippt. Also da reden wir jetzt hier nicht um 500.000, da geht es um 10 Millionen insgesamt, das sind viele Projekte. Und wenn Sie das begutachten, dann haben Sie einen Begutachtungsschlüssel. Der ist nicht öffentlich. Ja? Den bekommen Sie dann, also als Gutachter, wie Sie so einen Antrag zu bewerten haben. Der ist 20-40-40. 20% ist für die eigentliche Innovation und für die Forschungsleistung. Ist es was Interessantes? Ja? 40% ist Transfer. Ja? Das heißt, inwieweit ist das anwendbar, umsetzbar? Ja? Also in der für die lokale Industrie oder die Industrie in Deutschland, ja, also das Anwendungspotenzial. Und 40% ist SDG und DII. SDG ist Sustainable Development Goals, also die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die 17 Nachhaltigkeitsziele, das ist das neue Credo.
Das sind vollkommen undemokratisch festgelegte Ziele, die von irgendwelchen Transhumanisten da am Ende festgelegt werden.
Also in diesen Zielen sehen Sie nichts von Familie, Zusammenhalt, Gesellschaft. Ja, genau. Das sind letztendlich also gesellschaftszersetzende Ziele, also ich glaube, das kann man sagen. Oder zumindest in einem Bereich oder das, was dahinter steht. Und außerdem ändern sie sich auch stetig, alle 5 Jahre oder so, also werden die modifiziert. Aber sind die neuen 10 Gebote der neuen Gesellschaft, sind diese Sustainable Development Goals, also auf Deutsch Nachhaltigkeit, alles muss irgendwie nachhaltig sein, ja, ist auch wieder so ein Modewort. Und dann eben DII. So, dann sagt der zu mir, also ist ein angewandter Wissenschaftler, sagt er, okay, also dass Anwendung wichtig ist, ist klar, aber das ist eigentlich deutlich überbewertet. So, das heißt also, wenn jetzt Ihr Antrag forschungsmäßig nichts taugt, ja, also in den ersten 20%, Sie aber irgendeine Firma finden oder irgendeinen Betrieb, der sagt, hey, ist eine tolle Sache, da kriegen wir eine Stelle oder 2 oder 3, dann kann ich also meine Forschung da an die Uni auslagern, ja, also das finden Sie immer. Und dann sozusagen top sind, also im Bullshit-Bereich, also SDG und DII, ja, dann bekommen sie das. Und der sagt dann zu mir, ja, also die Qualität der Anträge ist erschreckend, ja, also es ist ein Graus, das überhaupt zu lesen. Dann habe ich gesagt, wieso gehen sie nicht in die Öffentlichkeit, ja, wieso sagen sie nichts, ja, und dann kam dann keine Antwort mehr oder so, also die Antwort, also das
können die trauen sich nicht.
Die trauen sich nicht, weil sie dann letztendlich, sie möchten also hier nicht als der Überbringer der schlechten Botschaft darstellen. Also, um das nochmal, was wären eigentlich die Standardgewichtungen gewesen? 60, 30, 10, ja, also das wäre sozusagen die normale Gewichtung gewesen. 60% für die Forschungsleistung, wenn sie da top sind, kriegen sie das, ja. 30% Transfer, dann freut man sich und dann guckt man also, welche Firmen daran Interesse haben. Also, und 10%, natürlich muss man also für bestimmte Gruppen vielleicht auch etwas vorhalten. Aber das kann also jetzt hier nicht oder so in ideologische Ziele gehen. Und damit werden große Forschungsgruppen etabliert. Ja, das sind nicht nur 15, das sind 20, 30 oder so teilweise Leute. Das sind dann zig Millionen Bereiche. Ja. Und das geht dann in die Universitäten und dann wird etwas beforscht. Und ich glaube, dass man also mit dieser Nachhaltigkeit, so wie wir sie momentan verstehen, also keinen Pfennig verdienen. Ja, also das sind also völlig überambitionierte Ziele. Ja. Also es wird uns nichts helfen oder so, also unseren CO2-Fußabdruck auf Null zu bringen. Ja, also wir werden letztendlich ökonomisch, ja, also da sind Sie wahrscheinlich also deutlich mehr ausgewiesen als ich, über das zu sprechen. Aber es sind halt einfach illusorische Ziele, also die...
Also das, was Sie hier gerade beschreiben, das beobachte ich ja auch in dieser leidigen Umweltdebatte. Das heißt also, wenn Sie irgendeine Arbeit zum Thema Klima machen und Sie versuchen, diese Arbeit durchzubringen, es geht ja wieder um die Anwerbung von Drittmitteln, also von Forschungsgeldern. Ich bringe das immer sehr plakativ immer drüber, dass ich sage, wenn ich jetzt als Biologe schreiben würde, ich möchte bitte eine Forschungsarbeit machen zum Liebesleben der Hamster, wird sich keine Sau dafür interessieren. Da wird kein Geld fließen. Wenn ich aber sage, ich möchte eine Forschungsarbeit machen zum Liebesleben der Hamster unter besonderer Berücksichtigung der klimatischen Veränderungen der letzten 150 Jahre, zack, fließen die Gelder. Das ja. heißt, so werden dann die, genau, und dann meinte der Herr Ganteföhr noch, und dann hängen sie noch hinten dran die Windkrafträder und noch so Solarzellen, dann fließen gleich noch doppelt Gelder. Das heißt also, im Zusammenhang mit Windkrafträdern und Solarzellen irgendwelche Forschungsarbeiten, super. Wenn ich aber etwas machen möchte, was dem Narrativ entgegensteht und vielleicht meine Forschungsarbeit schon aufgrund der Vorforschung zum Ziel kommen wird, sehr wahrscheinlich, dass da irgendwas mit diesem Narrativ vom Klimawandel nicht stimmt, dann werde ich keine Gelder bekommen. Das heißt, so kann die Politik, so können Interessengruppen die Forschung an der Uni steuern und dann ihnen genehme akademische Arbeiten erzeugen, und worauf sie dann letztendlich in irgendwelchen Debatten wieder verweisen können und sagen können, ja, aber hier Forschungsgruppe XYZ hat auch nachgewiesen, dass. Aber dass diese Arbeit unter, sagen wir mal, frisierten Bedingungen zustande gekommen ist, davon redet dann keiner mehr.
Gut, das, was Sie sagen, ist sehr komprimiert jetzt auf einem Einzelfall. Also das ist natürlich richtig. Wie möchte ich das jetzt mal ein bisschen eine höhere Perspektive mal einnehmen? Also wenn Sie, nehmen wir mal die Vereinigten Staaten, in Deutschland ist das Gleiche. Sie möchten überhaupt mal einen Forschungsantrag stellen, egal was, egal in welchem Fach, ja, und das reichen Sie ein. Also bei der NSF, das ist die National Science Foundation, ja, da bekommen Sie dann Gelder. Das deutsche Analogon wäre die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Und da sind die Richtlinien mehr oder weniger dieselben. Das heißt, Sie wollen einen Antrag schreiben oder so für XY, egal in welchem Gebiet, müssen Sie seit 2010 in den Vereinigten Staaten ein DEI-Statement abgeben. Ja, einen kurzen Aufsatz. Ja.
Nochmal wiederholen, was ist das, dieses
DEI? Diversity, Equity, Inclusion. Ja, also Sie müssen sozusagen, auch wenn Sie bei der Europäischen Union, ja, also einen Grant haben wollen, also beim European Research Council, ja, müssen Sie hier so ein DEI-Statement in dieser Form abgeben.
Ja? Also das heißt jetzt, ich muss bei meiner Forschungsarbeit über die Hamster, muss ich auch noch die ganzen Hamster, die sich nicht als männlich oder weiblich definieren, und die ganzen die ganzen non-binären Hamster mit einbeziehen.
Nein, das läuft dann eher ein bisschen anders. Also in den Stellen, die dann sozusagen finanziert werden, also werden wir höchste Aufmerksamkeit darauf legen oder so, also das Personal entsprechend, ja, und so weiter. Und
mal auf den Punkt gebracht. Also ich habe jetzt meinetwegen 5 Frauen, die sehr hoch qualifiziert sind, die sich auf diese Stelle bewerben und diese Forschungsarbeit dann machen möchten. Und dann muss ich darauf achten, dass ich aber nicht 5 Frauen anstelle, sondern was ich nur 3 Frauen und 2 Männer oder was auch immer. Oder Leute, die
Bei 5 Frauen haben Spektrum. Sie kein Problem. Ja. Und das ist ja nicht. Aber dann bei Asiatinnen ist schon wieder schlecht. Die sind eher nicht so gern gesehen, weil die ist ja unfair. Die Asiatinnen sind ja so fleißig, ja, also es wäre nicht gerecht oder so. Ja, nein, also Asiatinnen haben es also durchaus schwer oder so. Also weil sie eben fleißig sind, und das ist ja ungerecht, ja, also weil sie so viel gearbeitet haben, ja. Das ist kein Witz, das ist,
also das heißt, also ich habe da Leute, die zeichnen sich in ihrer ethnischen Gruppe durch besonders harte Arbeit und Fleiß aus, und dann sage ich, also diese ethnische Gruppe möchte ich nicht dabei haben, weil dann ansonsten die anderen ethnischen Gruppen, Klammer auf, die viel fauler sind als die Asiaten, damit die dann auch eine Chance haben.
Natürlich.
Ja, aber wenn die das Thema nicht gebacken kriegen, was soll denn das?
Ja, aber das ist das, was Harvard macht, ja, also ganz klar.
Also wir haben ein klassisches Beispiel, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ich meine, ich habe ja schon öfters über die Rampe getragen. Ich bin Musiker, ja, und ich bin mit dieser FM-Synthese aufgewachsen, Frequenzmodulation. Jetzt sind wir wieder bei Amerikanern und Asiaten. Das ist ja an einer amerikanischen Universität erfunden worden, Stanford University. So, das ist also dieser Professor Schoening ist dann da hingegangen und hat das allen möglichen alteingesessenen amerikanischen Firmen vorgestellt. Keiner hat es begriffen. Keiner wollte es haben. Hammond, Moog und Arp und wie sie also alle heißen, die wollten es alle nicht haben. So, und jetzt kommt dann von der noch kleinen Musikdependance der Firma Yamaha ein junger Ingenieur vorbei. Ich vergesse diesen Namen immer wieder, weil es halt ein asiatischer Name ist. So, ich kürze das Ganze ab. Der hat das sofort verstanden. Der hat sich, obwohl er das nicht mal von dem Professor selber sich hat erklären lassen, sondern nur von einem Assistenten, der hat sofort dafür gesorgt, dass der Professor mit einer Arbeitsgruppe in der Firma Yamaha diesen Synthesizer zusammenkloppen, erst im Prototypen, und dann zeigt sich halt, dass diese Verspieltheit der Asiaten oder der Japaner jetzt im Allgemeinen und dass die diese Detailverliebtheit, die sie da reingebracht haben, das hätten die amerikanischen und europäischen Firmen wahrscheinlich gar nicht gemacht. Das war aber am Ende der Erfolgsgarant, dass dieses Gerät am Ende sich wie geschnitten Brot verkauft hat, DX7 Yamaha. Und in den 80er Jahren in quasi jedem Popstück drin vorkam. So. Das heißt also, wir haben jetzt hier eine besondere Eigenschaft von einem Kulturkreis, der halt so technikverliebt ist. Und das mache ich dann denen zum Nachteil und sage, nee, also ihr dürft jetzt aber nicht kommen, weil wir möchten noch lieber andere Leute haben, die schlechter qualifiziert sind. das, da würde ich jetzt fragen, haben die irgendwelche Drogen genommen oder so? Also ich meine, die Leute, die sich sowas ausdenken.
Nee, das ist gang und gäbe seit 15 Jahren, also in der Aufnahme, sozusagen in der Studentenauswahl der Ivy League. Also das ist, früher haben sie sich, war ja letztendlich auch Harvard, diese Plätze haben die kognitiv Besten genommen und davon haben sie Abstand genommen. Ja, also sie nehmen das nur noch zum Teil, ja. Und sie wollen einfach jetzt hier diverser sein. Und das sieht man auch also in den Departments. Also das Mathematik-Department von Harvard also ist nur noch ein Abklatsch von dem, was es vor 30 Jahren war. Also man sieht den Niveauverfall, also nahezu überall.
Das heißt also, in dem gesamten westlichen Kulturbereich haben wir jetzt einen Niveauverfall, weil sie unbedingt meinen, sie müssen alles glatt bügeln, also alles gleich machen. Ja. Und dadurch verhindern sie, dass Hochbegabte an die Universitäten kommen können und dort entsprechend für eine höhere Qualität der Lehre sorgen und auch der Forschung.
Ja, also das war ja, war mal so naiv, wie ich dann angefangen habe und geglaubt habe, eigentlich könnte man jeden Platz nach oben bringen. Ja. Man muss letztendlich nur bei jeder Berufung, ja, also meritokratisch vorgehen und den besten Kandidaten auswählen. Ja, das heißt, man macht die Stellenausschreibungen, macht man relativ breit, ja, dass ich sozusagen die Möglichkeit habe, also dass ich keine Ausschlusskriterien habe für Exzellenz. Ja. Und wenn dann einer vielleicht nicht so genau auf dieses Profil passt, ja, aber ein genialer Typ ist, dann nehme ich eher den als der, der langweiliger ist und besser auf das Profil passt. Das heißt, man guckt mehr auf die Individualität und auf die individuelle Stärke der Leute. Ja, aber das ist eben, die Wissenschaft, das ist sehr kompartmentalisiert, also alle Bereiche, also, und deswegen versucht man sich da gegeneinander abzugrenzen, ja, und dann in Stellenausschreibungen möglichst schon, also, andere Bewerber auszuschließen. Das ist eigentlich nicht gut. Und da tut man sich also sehr weh. Also die Spitzenuniversitäten in den USA also, machen das prinzipiell nicht. Ja? Also die haben immer sozusagen individuell die besten Leute gewählt und das war letztendlich auch das Erfolgsrezept. Gut, kann man natürlich, das klappt natürlich, das geht genau in die andere Richtung. Also und die Hausberufungen nehmen zu, wo man ja,
Also ich will nochmal das Thema ein bisschen erweitern. Also ja. Wir haben jetzt ja nur ein einziges Beispiel, das betrifft die Fachhochschule, jetzt Universität Bielefeld oder Hochschule Bielefeld, wie sie sich nennt. Das ist aber nicht die einzige Instanz, wo jetzt auf einmal irgendwelche Gender-Themen eingezogen werden. Sie haben mir noch einiges zugeschickt und zwar hatten Sie sowas wie Queer and Trans Mathematician, das ist ja ein schwieriges Wort, Mathematicians in Algebra and Representation Theory.
Also es geht jetzt erstmal um einen speziellen Bereich der Mathematik, ja. Das ist Algebra und Darstellungstheorie. Ja. Und dann hat man also eine spezielle Konferenz, also für Queer und Trans Mathematiker in diesem Bereich. Ja.
Was ist denn das?
Naja, das, gut, das dann kommen halt diese Leute, also das ist relativ einfach.
Also ich könnte mir vorstellen, die machen vielleicht eine Quersumme, eine Quersumme, ja, oder?
Nein, also das kommen dann Leute, also mit dreifach bunt gefärbten Haaren, die sechsfach gepierst sind an allen möglichen Stellen, auffällig tätowiert sind, also so schauen sie in der Regel halt aus. Problemponys, ja, also Heidi Reichenecks, ja, von vorne bis hinten, das sind sozusagen visuell, wie sie aussehen.
Was ist deren Qualifikation im Bereich der Mathematik?
In der Regel sind sie sehr schwach in der Mathematik, ja. Also sie haben manchmal einen YouTube-Kanal und vielleicht andere Dinge. Und sie suchen sozusagen durch diese Queer- und Trans-Karte, das ist ja das, den Einzug ins Akademische zu bekommen. Ja, es ist ja immer noch etwas, die Leute glauben ja dran, ja, jemand ist Professor an einer Uni, ja, muss ja ein besonders kluger, ein besonders schlauer Mensch sein, ja, also die Deutschen glauben ja noch daran. Ne? Da muss ich sie enttäuschen, ja, also das ist nur noch vereinzelter Fall. Also auf was ich da nicht hinweisen möchte, also das ist das, also das war diese Konferenz und das wird gefördert vom ERC, also vom European Research Council, also der obersten europäischen Forschungsförderstelle, ja. Alle sind sie mit dabei. Und in Bonn hat man auch noch ein Exzellenzcluster, ja. Das heißt, da kommt ganz viel Geld, ja. Also es gibt zwei Exzellenzcluster für Mathematik. Also es ist diese Exzellenzförderung, die wir jetzt haben, ja. Und da ist es ganz gern gesehen, ja. Und alle machen sie mit, ja. Alle machen sie mit. Und die finden das sicherlich nicht alle gut, aber das ist irgendwie notwendig, ja, damit man überhaupt die Fördermittel bekommt. Sie bekommen keine Großprojekte mehr der deutschen Forschungsgemeinschaft, ja, wenn sie sich hier nicht stramm auf Gender stellen, wenn sie nicht im Vorfeld also Stellen umgepolt haben, also mit Frauen, ja, also das sind also wirkliche Tragödien passiert in Deutschland. Dann hat man Stellen ausgeschrieben und damit man überhaupt also Förderlinien der deutschen Forschungsgemeinschaft bekommt, besondere Forschungsbereiche etc. pp., hat man dann die Stellen Frauen gegeben, obwohl die männlichen Kandidaten deutlich besser waren, damit man diese Förderlinien bekommt. Und das.
Sie haben mir noch was zugeschickt. Ich grätsch einfach mal rein.
Ja, bitte.
Gender,
ja.
Diversity and Sustainability in Mathematics. Und der DMV, das ist die Deutsche Mathematikervereinigung, ist das richtig?
Ja, das ist, also, das sind die Repräsentierenden. Ja, also, es ist letztendlich ein alter Verein, ja, also mit einer großen Geschichte. Also Sie wissen, wie das damals war im 19. Jahrhundert, wenn sich die DMV, die Deutsche Mathematikervereinigung, getroffen hat. Ja, dann hat es dann also ein Tagungsbild gegeben und da waren alle deutschen Mathematikprofessoren auf dem Bild. Das waren so 120 insgesamt, ja. Jeden Einzelnen kennen Sie fast heute noch mit dem Namen, also waren bedeutende Persönlichkeiten, ja. Heute ist das ein Verein mit 4.000, 5.000 Leuten, die für sich beanspruchen oder so, die Interessen der Mathematik oder der Mathematiker zu vertreten. Viele Leute, die ich kenne, sind aus dem Verein schon lange ausgetreten. Und da hat man dann eben, da gibt es dann gewisse Fachgruppen, die da gebildet werden, ja, in so einer Vereinigung. Und dann gibt es dann eben eine Fachgruppe für Diversity, Gender and Sustainability. Also genau diese Bereiche, von denen wir da gerade gesprochen haben, ja. Und da werden dann Sie können sich das gar nicht anhören. Also als jemand mit einem gesunden Menschenverstand können Sie da keine Tagung oder einen Vortrag oder so überhaupt ertragen. Also wenn es dann um Ethik in der Mathematik geht und wie wir also sensibilisiert werden müssten, ja, also über das, was wir machen, ja, über die möglichen negativen Auswirkungen unserer Arbeit in der Gesellschaft etc. pp. Also zum Beispiel also Ethik in der Mathematik oder Nachhaltigkeit in der Mathematik. Also jetzt müssen Sie besonders nachhaltige Mathematikaufgaben entwickeln, ja. Also man muss sich das mal vorstellen.
Also ich würde sagen, also nachhaltige Mathematik ist doch, wenn die Rechnung, das hatten Sie mal gesagt, wenn die Rechnung stimmt, wenn Sie eine Brücke berechnen wollen und wenn die Brücke einstürzt, dann haben Sie ein Problem. Dann ist es nicht besonders nachhaltig. Ja? Wenn aber die Mathematik riecht.
Der ist nicht besonders nachhaltig, also, der Murks, ja. Ja, nee,
genau. Also, Sie haben mir noch so ein Beispiel gebracht. Gender-Aspekte in der Mathematik, und das ist für das Sommersemester 2025 gewesen. Das ist der Kurs 250064 an der Universität Wien. Und da steht unter Gender-Aspekte in der Mathematik, also Ziele, Inhalte und Methoden der Lehrveranstaltung. Ziel der Lehrveranstaltung ist die Bedeutung von Gender und die Verwobenheit von Gender in Natur, Sozial-, Kultur- und technikwissenschaftlichen Ansätzen mit den Studierenden zu erarbeiten. Ich finde also dieses Wort Studierende immer lustig. Es heißt ja inzwischen auch Forschende. Ein Forschender kann ja jeder sein. Das kann ja auch jemand aus der Grundschule sein, ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge. Das sind kleine Forschende, die beschäftigen sich jetzt mal mit irgendeinem naturwissenschaftlichen Fach oder mit Mathematik. Das heißt dann noch lange nicht, dass sie eine Qualifikation haben in dem Bereich. Also okay, und das ist jetzt das, was neuerdings an den Universitäten gelehrt wird. Das heißt also, wenn ich Mathematik lernen möchte, dann gehe ich an die Universität und kriege sowas
präsentiert. Ja, das haben wir jetzt hier ein sehr gutes Beispiel. Also ich habe Ihnen ja gesagt oder so, also die Stellen werden umgewidmet, ja, also was das früher war, das waren also Stellen für die Geschichte der Mathematik. Es ist ein sehr interessantes Thema. Geschichte der Mathematik wird kaum noch gelesen. Ja, interessiert sich auch keiner mehr für. Also die Situation ist ganz anders. Also vor 40 Jahren hat also ein mittlerweile, glaube ich, verstorbener Kollege in Paderborn so eine Vorlesung gehalten über Geschichte der Mathematik. An einem Freitagnachmittag, ja. Kleiner Hörsaal, ja. War voll. Ja, die Ingenieure sind gekommen, die wollten das hören. Wenn Sie heute am Freitagnachmittag eine Vorlesung anbieten. Ja, vielleicht Studium Generale und so weiter, wird niemand kommen. Ja, wird niemand da sein.
Gibt es das
und,
überhaupt noch, das Studium Generale?
Ja, ein bisschen noch ist es noch da oder so, aber das ist natürlich, dann sind es hier, Sie können sich vorstellen, was, also, welche Ringvorlesungen, das man momentan hat an den Universitäten. Ja, also, ja, der Ring der Nachhaltigkeit, der Gendering, ja, alles zusammen. Ja, das, kaum jemand sitzt drin, aber mit großen Plakaten wird das überall beworben. Und als die Zukunft, ja, das ist ja das Schlimme an diesen Hochschulen, das sind ja Filterblasen, ja, die Leute sind völlig entkoppelt von der Realität, ja, sie sprechen teilweise Gendersprech oder so, sie kommunizieren also in diesem Gendersprech, ja, sie schaffen diese Stellen, Nachhaltigkeitsprofessoren, dann machen sie Ringvorlesungen, sie tapezieren die ganzen Universitäten zu, also mit diesen blöden Postern. Kommt tut in der Regel keiner, ja, aber es gibt dafür eben Gelder, ja, also von der Politik, ja, deswegen wird das eben auch gemacht. Das ist halt ein Teufelskreis und die Politik und das, was die Leute eben gewählt haben, die nimmt eben dann Einfluss und das steuert das eben. Ja, es ist ein Steuerungsinstrument und damit oder so haben sie es geschafft, die Universitäten umzubauen, ja, teilweise auch zu zerstören, ja. Es dauert ja relativ lang, bis man etwas aufbaut, ja, aber man kann es sehr schnell kaputt machen. Jetzt muss man natürlich sagen, so viel ist vielleicht nicht kaputt gemacht worden, denn der deutsche Hochschulausbau, die Hälfte der deutschen Universitäten ist ja weniger als 50 Jahre alt oder etwa 50 Jahre alt. Also insofern kann man die natürlich vielleicht auch wieder irgendwann mal abwickeln. Aber es ist also sehr, sehr viel zerstört worden und überhaupt das Meritokratische aus den Universitäten also ist vertrieben worden. Es ist genau das Gegenteil. Also wenn Sie heute etwas Besonderes leisten, ja, also werden Sie schief angeguckt, dann fühlen sich ja die anderen schlecht, ja. Also das ist ja überhaupt nicht gut, ja. Also wenn Sie jetzt hier besonders was besonders hervorragend Dinge machen oder so, dann ist es nicht so toll, Herr Fiedler, weil dann fühlen sich die anderen schlecht, ja. Und dann werden Sie dafür bestraft. Das ist kein Witz. Ich habe mich vor kurzem, hatte ich einen Gast da aus Singapur, war ein hohes Tier und dann hat er mich gefragt, was hast du denn so gemacht? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe da und da publiziert und in den und jenen Journalen, sagte er, Wahnsinn, ja, hättest du bei uns gleich 20% Gehaltserhöhung bekommen, ja, permanent, ja, und wir hätten dir noch einen Postdoc geschenkt, ja, für 3 Jahre, ja. Das ist das, also, es gibt diese 4, 5 Spitzenjournale, die 1000 Seiten pro Jahr publizieren, ja, wenn sie da, also, und ich hatte da 2 geparkt, ja, also 2 große Arbeiten hatte ich geparkt in 2 absoluten herausragenden Journalen. Ja, da hätte ich anderswo, also zum Beispiel in Singapur, was es strikt meritokratisch ist, ja, hätte ich da 30.000 Euro mehr bekommen im Jahr, ja, an Gehalt, ja, plus noch eine Mitarbeiterstelle für 3 Jahre.
Und das, was Sie erzählen, deckt sich mit anderen Beobachtungen. Das, ja, heißt also, die Leute, die herausragendes arbeiten, die werden belächelt. Und es geht ja dann so weit, dass auch Leute, die fachfremd sind, sich dann einfach trauen, Äußerungen in der Öffentlichkeit zu machen und gar nicht merken, dass sie ja sich der Lächerlichkeit preisgeben selber. Also ich erinnere an der Stelle eine Frau Professor Kämmerer, die Frau ist Biologin, ja, und äußert sich, man sollte es kaum glauben, zu Photosynthese und CO2 als Biologe. Jetzt kommt Korrektiv daher und bewertet ihre Aussage und sagt, es ist teilweise falsch. Also ich kürze das mal ab, also die Aussagen von Professor Kämmerer, die waren zu 100% richtig.
Naja, ja, gut, also das sind halt diese Korinthenkackerei. Vielleicht hat sie eine Zahl genannt, ja, und die 4. Stelle nach dem Komma oder so hat sie falsch gerundet, ja. Keine Ahnung, könnte ja sein, ja. Aber so läuft es ja ab, ja. Also das ist ja teilweise falsch, ja. Sie hat irgendwie zum Beispiel eine Zahl angegeben, nach der 4. Ziffer falsch gerundet, dann ist natürlich das formal korrekt zu sagen, es wäre teilweise falsch, ja, und damit... Nee, nicht mal das war's, okay.
Nee, also das heißt, also ich kürze das mal ab. Jetzt kommen da Leute aus, man könnte jetzt meinen, okay, jetzt sind da noch viele Professoren drauf angesprungen, wie Sie sagten, ne? Da sind vielleicht also ein paar Zahlen falsch gemacht worden. Nein, man hat Strohmänner aufgemacht. Also Frau Professor Kämmerer hat sich nur auf Photosynthese und einem niedrigen CO2-Pegel berufen, ja, und hat gesagt, also wenn der CO2-Pegel unter einem bestimmten Wert sinkt, dann sterben die Pflanzen hier ab. Das ist fachlich korrekt, das ist, da gibt es nichts dran zu wackeln. So, und jetzt kommen die von Korrektiv und sagen, das ist teilweise falsch und machen ein paar Strohmänner auf zum Thema Klimawandel. Und das Wichtige an der ganzen Sache ist, wer sagt denn sowas? Das sind Kulturwissenschaftler, das sind Leute, die Psychologie studiert haben, das sind Germanisten und Historiker. Ja. Dann frage ich mich doch, mir war bisher nicht bewusst, dass die im Grundstudium auch Pflanzenphysiologie lernen müssen, aber das scheint ja jetzt so üblich zu sein. Das heißt, jeder kann sich zu allem äußern. Ja. Und dann frage ich mich doch, ist das einfach nur mutig oder ist das einfach nur blöd?
Gut, ich habe mal einen Vortrag von Ihnen gehört und da hat man sehr, sehr, sehr der Polemik bezichtigt. Da haben Sie, glaube ich, das mal aufgedröselt. Also dieses Statement 99% Konsens in der Wissenschaft, ja, also dass der Klimawandel oder das, was wir momentan beobachten, menschengemacht ist, ja, also der anthropogene Klimawandel. Und dann haben sie das mal aufgeschlüsselt oder so, also von wem das überhaupt alles kommt, von welchen Gruppierungen wie belastbar das Ganze war. Also, und dann hat sich eben herausgestellt, dass in diesen Online-Umfragen, die dann gemacht werden von Nature und Science, also da stimmt jeder ab. Ja, also er zählt da, also wenn er einen Doktortitel hat, vielleicht nicht mal das oder schon als Wissenschaftler und kann dann also über alle beliebigen Bereiche dann abstimmen und es ist dann tun. Und dann wird irgendwas erzählt, das wäre irgendwie Konsens in der Wissenschaft. Also man kann sicherlich, also ich kenne mich da weniger aus, also als Sie das tun oder so, aber bei diesem Klimawandel kann man also durchaus sagen, oder bei diesem Phänomen, gerade was den anthropogenen Klimawandel anbetrifft, dass es durchaus umstritten ist, ja, dass es sehr gewichtige Forscher gibt, also auch Meteorologen, vielleicht nicht in Deutschland, ja, die das durchaus anders sehen, ja, also mit auch den Argumenten. Und dieses gut Korrektiv, also es ist diese Wissenschaft, das ist eine Ersatzreligion, die geschaffen worden ist, ja, man hat also die Religion zerstört und an das sollen eben die Leute glauben. Und ja, es ist alles sehr traurig. Also das mit Korrektiv möchte man ja eigentlich gar nicht reden. Das ist ja eine sehr traurige Geschichte. Ja, also von diesen sogenannten Faktencheckern, die letztendlich nur Narrative also in die Öffentlichkeit stellen, die, wenn man bei genauerem Nachprüfen oder so, überhaupt nicht belastbar sind. Aber sie haben dann jemanden schon angezählt. Das ist, sie haben schon mit viel Dreck geworfen. Den kriegen sie dann schon gar nicht mehr ab. Ja, und genau dafür sind sie da. Ja, sie machen sehr viel Lärm und das Schlimme eigentlich ist, dass in dieser Gesellschaftsform, die wir jetzt haben, ich nenne es immer ein teiltotalitäres Konstrukt, diese unsere Demokratie, ja, also so etwas wie Korrektiv dann auch noch also staatlich gefördert wird, also ich finde das skandalös. Man kann so etwas haben wie Korrektiv, das können sie machen, ja, also das ist letztendlich schäbige Pressearbeit, was sie machen, ja, also der Titel oder so ist ja schon irreführend. Also was wird denn hier korrigiert? Ja, also es wird hier überhaupt nichts korrigiert. Es wird hier eingepfercht, ja. Und zwar also, dass der bestehende, also diese Diskursverengung, ja, die wir haben oder so, also die wird hier noch weiter verengt. Ja, also es ist also völlig also entgegen der Öffnung des Debattenraums. Und es sind letztendlich oder so, ist das ein sehr schäbiger Verein, ja, also es sind niederträchtige Menschen oder so, also die denen auch vorstehen, die niederträchtige Arbeit machen, aus meiner Sicht, ja, und dann auch noch, also von der Politik, also von uns dann auch noch für das finanziert werden, also es ist eine traurige Geschichte mit denen, ja.
Geben Sie uns mal einen positiven Ausblick am Ende des Interviews. Was können wir gegen oder was müsste getan werden, damit in der Universität wieder vernünftige Lehre stattfinden kann und nicht solche Nonsensfächer eingezogen werden, wie wir es jetzt hier gerade diskutiert haben?
Also Herr Fiedler, also es ist letztendlich haben wir den Punkt also des Beyond Repairs schon überschritten. Also letztendlich müssten wir einen Großteil aller unserer Hochschulen ja also abwickeln und wieder neu aufstellen. Ja. Also man kann also auch nicht mehr weitermachen, also auch mit dem Personal nicht mehr oder so. Also es muss so grundlegend oder so. Also es geht hier mit Kosmetik oder so wird es hier nicht mehr gehen. Und
also meinen Sie nicht, wenn Sie jetzt viele qualifizierte Professoren einstellen? Sehen
Sie doch nicht. Es ist, gibt doch diesen Spruch, und der ist sehr richtig. It's only first-rate people hire first-rate people, second-rate people hire third-rate people. Und mittlerweile, ja gut, dann können Sie sagen, also es gibt dann also diesen Zynismus der Italiener, also wenn sie dann auf der Stufe der Third-Rater angekommen sind, dann sind die schon wieder so blöd, ja, dass sie das gar nicht mehr schnallen oder so. Ja, also...
Und dann aus Versehen,
dann wieder qualifizierte Leute einstellen, ja. Das ist sozusagen, also dieser Fatalismus, also dieser Humor der Italiener, den finde ich, aber auf das kann man sicherlich nicht verlassen. Also ich denke, also ich würde also dann nicht mehr studieren wollen oder so. Ich würde auch, also auch in eine staatliche Schule würde ich nicht mehr gehen wollen oder so. Also ich finde das alles ein Graus. Und letztendlich oder so kann ich hier auch nur ein Minderheitenvotum repräsentieren, ja, also von Leuten, die das hier nicht gut finden. Und von wie soll denn das gehen, ja, also mit den Leuten, die wir jetzt haben, ja, also die das verursacht haben oder so, die diese das auch weitergehen. Es wird momentan also noch mehr Geld gekippt, ja, auf Leute oder so, die nichts können. Und das ist genau also das liegt im Trend, ja, und das wird letztendlich auch befürwortet von großen Teilen der Gesellschaft. Ach, mein Sohn hat jetzt auch Abitur, der hat jetzt dann studiert und so weiter. Ja, und die missratene Tochter vom Handwerkermeister, ja, die darf dann eben auch also Spanisch und Kunst auf Lehramt studieren und kommt dann auch unter der, spielen sie alle mit, ja. Es wird auch von allen Seiten mitgespielt, also das ist es korrumpieren und korrumpieren lassen. Und also ich sehe jetzt da momentan, also ehrlich gesagt, also keinen positiven Aspekt. Es wird erstmal hier zusammenbrechen müssen. Ich hoffe eher schneller, ja, als später. Und dann kann man sich Gedanken drüber machen, wie man die Dinge wieder neu aufstellt. Und vor allem, ja, tut mir leid oder so, also es ist, ich habe jetzt hier keine positiven Nachrichten. Das mit Dingen, mit denen ich mich befasst habe, war zum Beispiel also die beiden großen Zusammenbrüche in der jüngeren deutschen Geschichte, ja, der Zusammenbruch nach 45, der verlorene Krieg und das Ende der Schreckensherrschaft der Nazis, was da gemacht worden ist, die Entnazifizierung oder so, also war ja eigentlich nur eine Schau, also da in Nürnberg, also die Strukturen wurden letztendlich weitergeführt. Dann hatten wir den Umbruch 1989, ja, also wo es von einem Tag auf den anderen die DDR nicht mehr gab. Und dann wurde da, also da wurden 2/3 aller Wissenschaftler entlassen. Da hat man dann also völlig über die Stränge geschlagen. Also ich werde mich demnächst dann auch mal näher mit einem unterhalten, der da führend tätig war. Und wir stehen doch auch wieder vor einem weiteren Umbruch, der sehr wahrscheinlich kommen wird. Und dann sollte man sich doch mal Gedanken machen oder so, also wie wir es eigentlich aufstellen könnten oder wollen. Ja, in der Zukunft brauchen wir überhaupt noch diese ganzen Universitäten. Ja, gerade weil jetzt hier die künstliche Intelligenz so weit voranschreitet oder so. Das wird man alles nicht wegdiskutieren können und man wird erstmal dann auch gucken müssen, also welche Potenziale das es gibt, welche Arbeit, ja, also dann überhaupt noch gebraucht wird. Also wir werden hier vor Revolution stehen und dann letztendlich öffentliche Einrichtungen müssen ja letztendlich dann auch für die Gesellschaft ausbilden. Erinnern Sie, es ist eigentlich das Schöne, wenn man in OWL lebt, da gibt es diese Industriemuseen, ja. Und da gibt es so ein Museum oder so über die Ziegeleien, ja, also und der Ziegler, das war ja früher, die haben ja die Ziegel in Einzelnen gemacht, ja, und dann gab es dann die industrielle Produktion oder der Glasbläser, ja, ein Glasbläser, das war ein angesehener Beruf, der konnte am Tag 120, 130 Flaschen blasen, ja, und dann kam die Glasmaschine, die machte dann 30.000 am Tag, ja, und zwar 7 Tage die Woche. Und so weiter. Das hat sich dann also, diese Berufe waren weg von heute auf morgen. Und genau das wird man ja auch sehen. Und es kann kein
Studium. Also, dass die KI das entsprechend übernimmt, sagen Sie dann.
Ja, die ganzen Kulturwissenschaften. Also, dass es wird noch einen Bedarf geben oder so von Leuten, die wirklich genuin sind, ja, also die wirklich kreativ sind, ja, die eigene Gedanken haben können, ja, und die letztendlich auch einen eigenen Blick auf die Geschichte zum Beispiel werfen können, wie Golo Mann das gemacht hat, ja, also durch ein unglaubliches Wissen und eine Intuition, also aus sich selbst heraus Dinge entwerfen können. Aber das, was letztendlich jetzt hier an den Universitäten, das ist ja Reproduktion, also dieser ganze kulturwissenschaftliche Bereich, also früher nannten sie sich Geisteswissenschaften, aber der Geist, der ist ja, ja, verflogen. Und das wird man alles nicht mehr brauchen. Brauchen wir noch Politikwissenschaften und so weiter? Ja, wird man nicht brauchen. Wie, was wäre zum Beispiel was Interessantes oder so Geschichte? Oder wie können wir das hier überhaupt mal, was wären da interessante Aspekte oder so an Interdisziplinarität? Zum Beispiel, ich gebe Ihnen mal so Vorstellungen über Dinge, die ich da ein bisschen mal nachgedacht habe. Zum Beispiel die Vatikanische Bibliothek. Es wäre doch toll oder so, wenn man das vollständig digitalisieren könnte. Ja, was weiß ich, was sind das, 40.000, 80.000 Bände, noch mehr? Ja, also wenn man den Vatikan dazu bringt, also letztendlich jetzt mal hier die Bücher zu öffnen, dann werden auch viele Verschwörungstheorien werden dann weggehen. Ja, also die Weltformel werden sie da nicht finden und so weiter und auch keine Zeitmaschinen und all das wird alles nicht da sein, aber es wird also ein unglaublicher Fundus sein. Aber niemand kann 80.000 Bücher lesen. Das heißt, das muss man vielleicht auch erstmal präselektieren. Ja, es muss vielleicht von einer KI erstmal hier vorsortiert werden. Ja, also was vielleicht überhaupt interessant sein kann, damit dann irgendwie ein Experte, der sich mit den Dingen auskennt. Ja? Nehmen Sie zum Beispiel, ich rede jetzt davon Leuten wie Irving Finkel, ja, also der Kurator vom Britischen Museum, der ja auch populär ist auf YouTube, also der die Cuneiforms, also diese Kai-Schriften lesen kann und so weiter, ja, also, ja, dann kann man denen solche Sachen dann geben, zum beispielsweise ausgewählten Medievisten und so weiter. Das sind ja eigentlich interessante Projekte. Und das wäre ja durchaus spannend, ja, also solche Sachen zu machen. Oder nehmen Sie mal Unterwasserarchäologie, ja, also was da auf dem Boden des Ozeans schlummert. Das sind ja ganz interessante Aspekte, ja. Wir müssten doch das entscheiden können, ja, also was da liegt, ist das jetzt hier menschengemacht oder nicht. Da könnten wir doch vielleicht auch KI ganz interessant oder so einsetzen. Zum Schluss ist es immer ein Mensch, also mit einer Intuition, der die Dinge da vielleicht auch bewerten muss oder das vielleicht auch rausbringen muss. Aber das, was vielleicht interessant ist, also viele Dinge, ja, und ich denke, das, was momentan an den Universitäten da gemacht wird, das ist auch nicht interessant. Und vielleicht können wir auch, ich meine, es gibt ja mittlerweile, also ein Freund von mir hat das mal gesagt, der die Universität der Moderne, die hat schon einen Namen, ja, ist YouTube, ja. Und das ist eigentlich die neue Universität. Und das sind ja letztendlich dann noch, was ist denn, was eine Universität dann wirklich dann ausmacht, was dann ist? Na ja, gut, also man kommt dann hin, man lässt sich was erzählen von jemandem, der Dinge verstanden hat. Sie sind Musiker, Sie wissen das, Sie sind Musiklehrer, ja. Also es ist was ganz anderes, wenn ich jemandem etwas vorsinge oder was vorspiele, ja, ihm dann anleite persönlich, als ob ich das also von einer KI im Internet lerne. Und ja, das sind sozusagen die Aspekte, die vielleicht noch eine Universität sein kann, auf einem sehr hohem Niveau, also für ausgewählte Leute, die das dann auch können, werden dann Dinge persönlich vermittelt. Der Rest kann auch anders beigebracht werden, vielleicht, ja. Und ich glaube, wir stehen davor, also was Sie, Ihre Frage, die zielt ja irgendwie drauf ab oder so, können wir das irgendwie noch retten oder was müssten wir machen oder so, dass irgendwie so weitergeht. Es gibt ja diesen Spruch, damit alles so bleibt, wie es war, muss sich alles ändern, ja. Und ich glaube, es muss sich sehr, sehr viel ändern, ja, damit es überhaupt noch Universitäten geben kann, ja, oder was die überhaupt sein sollen. Und wenn man sich dann vielleicht wieder an Humboldt orientiert, was Bildung überhaupt war, dann hat man einen Ansatzpunkt. Und das heißt, wir werden also alles, was wir in den letzten 30 Jahren gemacht haben, ja, also diese falschen Narrative, diese falschen Vorstellungen, die werden wir jetzt hier über Bord werfen müssen und wieder zu den Ursprüngen zurückkehren und dann können wir wieder richtig Universität machen, ja.
Vielen, vielen herzlichen Dank.
Ja, bitte.
Das, ja, war doch alles mit drin. Also ich habe mich gefreut darüber. Also dann kommen so ein paar Stichwörter, um einem geht das Herz auf. Vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie mir wenigstens nochmal so einen kurzen Lichtblick verschafft haben. Ich bin hier nicht der Einzige, der an der Bildung verzweifelt. Ja. Okay, ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Professor Dr. Krötz, und wende mich damit an die Zuschauer. Ich sage schon mal auf Wiedersehen. Und aber den Zuschauern gebe ich noch mit, wenn Ihnen das Interview gefällt, dann bitte sagen Sie es doch Ihrem Nachbarn weiter. Vielleicht gibt er es auch an seinen Nachbarn weiter. Wir müssen Sie auf den analogen Weg verweisen, weil im Digitalen werden wir geschnitten. Zum Beispiel auf YouTube können wir unsere Videos von apolut.net nicht mehr veröffentlichen. Und damit habe ich auch schon gesagt, wo Sie unsere Videos finden, nämlich auf apolut.net. Wenn Sie also irgendwo auf YouTube eine Kopie unserer Videos finden, dann gucken Sie mal bei uns auf der Homepage nach. Da finden Sie noch viel mehr von diesen Videos. Und auf derselben Seite finden Sie auch Informationen zu den digitalen Medien, wo wir noch unterwegs sind. Zum Beispiel auf Twitter, jetzt X, oder auf Getter oder Telegram. Und Sie finden dort auf apolut.net auch die Spendeninformationen. Falls Sie meinen, dass diese Sendung den ein oder anderen Euro wert ist, dann bitte überlegen Sie sich doch, ob Sie mal etwas spenden, vielleicht sogar einen Dauerauftrag, dann können wir besser planen. Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann Sie diese Sendung sehen. Machen Sie es gut.
Dies war eine Produktion von apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.